Ich begrüße euch alle ganz herzlich, euch, die ihr hier vor mir sitzt, euch, die ihr am Livestream sitzt und auch euch, die ihr vielleicht später diese Aufzeichnung euch anschaut. Ich grüße euch im Namen Jesus, genauso wie mein Mann das gemacht hat. Ich grüße euch im Namen dieses herrlichen und wundervollen Gottessohnes und Menschensohnes. Er ist beides. Und um seine Person geht es uns heute. Haben wir gerade in Englisch gesungen, All About You. Es geht alles um dich. Meine letzte Predigt war ja hier, die war ja im Advent. Und da haben wir darüber nachgedacht, dass da ein Erlöser hatte kommen sollen, kommen wollen, kommen müssen, weil wir wirklich erlösungsbedürftige Menschen auf dieser Erde sind. Und die nächste Predigt, die wird an Karfreitag sein, die wird dann darum gehen, wie ist dann diese Erlösung in der Tat passiert, weil sowas hätte sich kein Mensch ausdenken können, dass ein solches Szenario am Kreuz einen so riesigen Erfolg erzielen könnte. Aber heute, jetzt in der Zwischenzeit zwischen diesen beiden, zwischen Geburt und Tod dieses Erretters, wollen wir uns den Menschen Jesus Christus näher anschauen. Diesen Gottmenschen, der wahrer Gott und wahrer Mensch gewesen ist. Dieser Mensch aus Fleisch und Blut, der auf dieser Erde unter den anderen Menschen gelebt hat und der doch irgendwie anders war. Was hat ihn von den anderen Menschen unterschieden? Ich meine, eins war klar, das haben wir schon verstanden, das war die DNA seines Erbguts. Er war nicht aus dem Same eines menschlichen Vaters gezeugt worden, sondern er war gezeugt aus Gott. Das ist krass. Wir lesen im Philipperbrief im 2. Kapitel die Verse 6 bis 8. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. In anderen Übersetzungen lesen wir, wo es wörtlicher ist, er legte alles ab, da steht, er entleerte sich, er entäußerte sich selbst. Er war im Himmel bei Gott und er war Gott. Er lebte in der Herrlichkeit und hatte Macht. Aber er machte sich zu einem Nichts und ließ sich als winzigen Samen in die Eizelle einer menschlichen Frau einpflanzen. Seine Macht und seine Pracht, die ließ er im Himmel zurück. Klein ist er geworden, ganz klein. Wir können es uns nicht vorstellen, welche Größe er ausgezogen hatte, als er sich selbst entleert hatte. Aber wir wissen, wie winzig die Samen sind, aus denen ein Kind gezeugt wird. Sie sind so klein, dass sie mit dem bloßen Auge gar nicht zu sehen sind. Man braucht schon ein gutes Mikroskop dazu. Und so ein Same, der besteht ja dann auch nur aus einer halben Zelle, damit er sich bei der Befruchtung mit der anderen Zellhälfte verbinden kann. Ein solches winziges Nichts ist dieser Gott geworden, damit sich aus ihm ein Mensch wie wir entwickeln konnte. Dann ist er im Mutterleib herangewachsen und als hilfloses Baby zur Welt gekommen. Seine Geburt haben wir an Weihnachten gerade mal wieder gefeiert. Er hat also sein Leben genauso angefangen wie jeder andere Mensch auch. Es war in einem anderen Land und in einer anderen Zeit. Und wie alle kleinen israelitischen Jungen wurde er am 8. Tag nach seiner Geburt in den Tempel gebracht, wo er an seiner Vorhaut beschnitten wurde. Soweit sah alles noch ganz normal aus. Dann wird uns berichtet, dass seine Eltern mit ihm nach Ägypten fliehen mussten. weil der König Herodes ihm nach dem Leben trachtete. Der hatte mitgekriegt, dass da noch ein anderer König neben ihm im Land geboren worden ist. Und das wollte er auf keinen Fall haben. Den musste er ausschalten. So wurde der kleine Jesus von seinen Eltern nach Ägypten gebracht, wo er dann in Sicherheit war erstmal. Und einige Jahre später kam der herangewachsene Knabe Jesus mit seinen Eltern wieder zurück nach Israel und von da an wohnte er in Nazareth. Viel mehr erfahren wir nicht aus seiner Kindheit. Aus einer Begebenheit, die später in Nazareth passierte, wissen wir etwas über die Familie, in der er aufwuchs. Da steht in Matthäus Kapitel 13, Vers 54 bis 57, was dem erwachsenen Jesus dann dort passiert war. Er kam in seinen Heimatort und er ging in die Synagoge und lehrte. Erstaunt fragten seine Zuhörer, wo hat er diese Weisheit nur her? Und woher hat er die Kraft, solche Wunder zu tun? Ist er denn nicht der Sohn des Zimmermanns? Ist nicht Maria seine Mutter? Und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Und seine Schwestern, die leben doch auch bei uns. Wo hat er das alles nur her? Und sie ärgerten sich an ihm. Da sagte Jesus zu ihnen, überall wird ein Prophet geehrt, nur nicht in seinem Heimatort und in seiner Familie. Er hatte also Brüder und Schwestern und die waren jünger als er. Er war ja der erste Sohn der Maria. Bis zu seiner Geburt hatte Josef mit seiner Frau die Ehe nicht vollzogen, aus Respekt vor dem Heiligen, das da in der Maria heranwuchs. Aber danach bekamen die beiden einige Kinder, von denen hier vier mit Namen genannt sind. Jesus war der älteste von diesen Geschwistern und ist mit ihnen gemeinsam aufgewachsen. Das können wir daraus schließen. Aus seiner Kindheit wird uns dann nur noch die Begebenheit berichtet, die sich ereignete, als er 12 Jahre alt war. 12 Jahre, das ist das Alter, in dem in Israel ein ältester Sohn religionsmündig wird. Der nächste, der wird das dann erst mit 13 Jahren. Und ab da muss ein Jugendlicher selbst die Verantwortung für seinen Glauben und für seine Beziehung zu Gott übernehmen. Und er gilt in der Synagoge als vollständiges Mitglied. Und ich glaube, das ist heute noch so. Jesus hat diese Verantwortung erstmal so wahrgenommen, dass er sich vom Tempel nicht trennen konnte. Er war mit seinen Eltern in einem großen Pilgerzug aus Nazareth nach Jerusalem gekommen, eine ziemlich weite Entfernung. Und als die ganze Pilgerschaft sich wieder auf die Rückwanderung machten, da meinten seine Eltern, er befände sich unter den Freunden oder Verwandten. Aber Jesus war im Tempel geblieben. Und als sie ihn dann am Abend vermisst haben und nicht gefunden haben, da sind sie nach Jerusalem zurückgekehrt und haben ihn 3 Tage lang gesucht, bis sie ihn endlich im Tempel fanden, wo er ernste Glaubensgespräche mit den dortigen Lehrern hielt. Das waren ganz normale Eltern, die konnten es nicht fassen, dass ihr 12-jähriger Sohn einfach im Tempel geblieben war. Und sie fragten ihn bestürzt, wie er ihnen das hatte antun können. Und Jesus war erstaunt über sie. Er begriff gar nicht, wieso sie sich so aufregen. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr mich denn gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Jesus verstand gar nicht, wieso es ihnen nicht klar war, dass er im Tempel sein muss. Ihm war es so natürlich. Er musste dort sein, er wollte so sehr dort sein. Da war er daheim. Das war das Haus seines Vaters. Jesus musste also Offenbarung gehabt haben, dass er Gottes Sohn ist. Dennoch ging er mit ihnen nach Nazareth zurück und wir lesen, Er war ihnen untertan. Er war ihnen ein gehorsamer Sohn. Jesus nahm weiter an Weisheit zu und wuchs zu einem jungen Mann heran. Und Gott und die Menschen hatten Freude an ihm. Das ist alles, was uns von seiner Kindheit berichtet ist. Er war ihnen untertan und wuchs heran. Ich selbst bin die Älteste von drei Kindern. Der vierte bei uns, der ist erst geboren worden, da war ich schon verheiratet. Und ich weiß aus Erfahrung, was es heißt, als ältestes Kind den Eltern untertan zu sein. Es bedeutet, schon früh viel Verantwortung im Hause übernehmen zu müssen. Und in dem jüdischen Haushalt zur damaligen Zeit war das wohl nicht viel anders. Bei so vielen Brüdern und Schwestern hat Jesus bestimmt alle Hände voll zu tun gehabt. Damals war ein jüdischer Mann etwa mit 30 Jahren so weit, dass er den Haushalt seiner Eltern verlassen hat und sich eine eigene Existenz aufgebaut hat. So lange hat er die Eltern unterstützt. Und auch Jesus ist etwa im Alter von 30 Jahren an die Öffentlichkeit getreten. So lange hören wir nichts von ihm, außer dass er ein gehorsamer Sohn war und an Weisheit zugenommen hat und beliebt war. Er war also ein feiner Kerl. Mehr wird uns aus der Zeit nicht berichtet. Aber im Hebräerbrief, im Kapitel 4, Vers 15, können wir etwas über Jesus lesen, als der Schreiber später einen Rückblick auf dessen Leben macht. Und er schreibt: Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Jesus ist für uns zu einem Priester geworden, einem Brückenbauer zwischen den Menschen und Gott, dem Vater. Und er hat Mitleid mit unserer Schwachheit, weil er sie am eigenen Leib kennengelernt hat. Er ist in gleicher Weise wie wir herausgefordert worden, aber er blieb rein. Er hatte sich zu keiner Sünde hinreißen lassen. Aber die Versuchung zur Sünde, die hat ihn genauso getroffen wie uns. Jesus weiß, was es bedeutet, wenn während der Pubertät die Hormone in unserem Körper Salto schlagen. Er kennt diese Gefühle, die einen irre machen, wenn man sich in einem Augenblick erwachsen fühlt und im anderen dann wieder wie ein kleines Kind fühlt. Er weiß, wie sich solche Entwicklungsphasen anfühlen, wenn ein Junge sich zum Mann entwickelt und Frauen auf einmal nicht mehr so aussehen wie Schwestern. Auf einmal ist da irgendwas an ihnen, das eine Wirkung auf das Innere des heranwachsenden jungen Mannes hat. Jesus weiß auch, was es bedeutet, ein junger, gesunder, starker Mann zu sein und dabei der Mama zu gehorchen. Zum Beispiel das Feuerholz zu spalten oder was sie sonst ihm an Arbeit aufgetragen hat und worum er sich bei den vielen jüngeren Geschwistern kümmern musste. Jesus weiß, was es bedeutet, zur Sünde versucht zu sein. Er kennt es aus eigener Erfahrung, wie schwach wir uns in unserem menschlichen Leib anfühlen. Auch er hatte Mundgeruch nach einem knoblauchgewürzten Essen. Er weiß, was es bedeutet, den ganzen Tag im Staub zu laufen und schmutzige Füße zu haben. Er weiß, was es bedeutet, austreten zu müssen. Und dabei hatte er nicht einmal eine Toilette, so wie wir heute, so etwas Feines, Sauberes mit Toilettenspülung und Wasserspülung und Toilettenpapier. Er musste mit dem Spaten in eine Ecke gehen und sich ein Loch graben, das er hinterher wieder zuschippen musste. Jesus hat das alles so erleben müssen, wie die Menschen in seiner Zeit das damals erlebt haben. Er weiß, was es heißt, zu schwitzen und nach Schweiß zu riechen. Und er weiß, was es heißt, richtig müde zu werden. Er kennt auch die Herausforderungen durch die unvollkommenen Menschen, die um uns herum sind und die sich so unmöglich benehmen, wie Menschen das eben tun. Menschen, die ihn nicht verstehen, die ihm widersprechen, die ihn herausfordern, die ihn schmähen und beschimpfen. Oder solche, die ihn anhimmeln und die ihn vergötzen. Er kennt die ganze Spannbreite dessen, womit ein Mensch sich in seinem Leben herumplagen muss. Er weiß, was schwere Arbeit bedeutet. Was es bedeutet, lange Wege zu Fuß zu gehen, in großer Hitze oder in Kälte oder unter starkem Regen. Er kennt das alles. Er, der Gott im Himmel war, hat sich entäußert und ist Mensch geworden wie wir und ist all diesen Herausforderungen begegnet, die das Leben so mit sich bringt, auch der Versuchung zur Sünde. Aber er hat nicht gesündigt. Und dieser Jesus, der Mensch, der Mann, der hat mich fasziniert, als ich den im Neuen Testament entdeckt habe. Wir haben ja gesungen von dem Mensch Jesus, der übers Wasser geht und Wunder wirkt. Da sieht man viel von der göttlichen Seite. Ich will heute diese ganz menschliche Seite betonen, die wir so selten betonen. Ich hatte ihn, diesen Gottessohn im Alten Testament studiert, wo die Bibel ihn beschreibt als die Person Gottes, die da den Menschen begegnet. Er spricht und er handelt und er begleitet das Volk Israel durch die Wüste hindurch. Und immer wieder begegnet er Menschen persönlich, ja erscheint ihnen sogar. Im 1. Korinther 10 lesen wir, dass der Felsen, aus dem die Israeliten das Wasser in der sonst trockenen Wüste tranken, dass das Jesus gewesen ist. Jesus wird das Wort Gottes genannt. Er ist der, der sich im Alten Testament den Menschen offenbart hat und geredet hat. Ich hatte diesen Teil der Bibel mit der großen Frage gelesen, dass ich Gott näher kennenlernen wollte. Ich wollte wissen, wie sieht er uns Menschen? Was erwartet er von uns? Was will er uns geben? Wie geht er mit uns um? Was hat er für Gedanken über uns? Weshalb hat er uns auf diese Erde gesetzt? Und ich war und bin fasziniert von diesem Gott, der all unsere Vorstellungskraft sprengt. Ich bin auch Liebhaber des Neuen Testamentes und habe da gelesen von diesem Hohepriester, der für uns gestorben und auferstanden ist und der jetzt im Himmel für uns einsteht. Dieser mächtige König, der Gottes Pläne mit seiner Schöpfung vorantreibt. Ich habe von dem Wirken Jesu und von seinen Lehren gelesen, als er als Mensch auf unserer Erde lebte. Aber irgendwann ging es darum, ihn als Menschen näher kennenzulernen. Wie war der Mensch, der Mann, Jesus? Dazu bin ich in meiner Fantasie in diese Geschichten eingetaucht beim Lesen. So wie man in einen spannenden Film eintaucht, ne, und lebt dann irgendwo in dem Film mittendrin und ist dabei. Ich war dann mitten in der Menschenmenge, zu denen Jesus geredet hatte, denen er das Brot ausgeteilt hatte, die ihm nachgelaufen sind. Dabei bin ich dem Menschen Jesus begegnet, einem Menschen aus Fleisch und Blut. Aber einer, der total sündlos ist, dessen Charakter rein und stark ist, ein Held, der liebevoll mit seinen Mitmenschen umging. Ist euch schon mal ein Mensch begegnet, der nie gesündigt hat? Und er war ein Mann. Ein Mann aus Fleisch und Blut, einer, wie jede Frau ihn sich als Ehemann wünschen würde. Ich bin in die Rolle der Frauen hineingeschlüpft, denen er begegnet ist. Und habe entdeckt, dass er nicht nur Jünger hatte, die mit ihm umhergezogen sind, sondern dass auch Jüngerinnen mit dabei waren. Ein Unding für einen damaligen Wanderprediger, erst recht für einen jüdischen. Aber für Jesus waren die Frauen das wert. Ich will zwei Geschichten besonders herausstellen. Im Johannesevangelium im 4. Kapitel lesen wir von seiner Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen. Auch in sie habe ich mich hineingefühlt. Diese Frau, die die Menschenmenge mied und die lieber in der Mittagshitze zum Brunnen ging, eine, die am Rand der Gesellschaft lebte, dieser Frau wollte Jesus begegnen. Er ist extra am Brunnen geblieben und hat sie erwartet. Er wollte ihr nicht begegnen, weil er ein Mann war und mal gerne eine Frau treffen wollte, die vielleicht leicht zu haben war. Nein, er wollte sich dieser Frau offenbaren, sich ihr zu erkennen geben. Sie war der erste Mensch, von dem uns berichtet wird, dass er ihr gesagt hat, wer er wirklich ist. Sie, die keine Jüdin war, eine Frau, mit der Juden gar nicht sprechen. Sie, die außerhalb der Dorfgemeinschaft unter unanständigen Bedingungen lebte. Von ihr wusste er, dass sie Sehnsucht nach Gott hatte. Denn nachdem sie erst mal ein kleines Gespräch über das Wasser des Brunnens geführt hatten, da ließ sie ihn in ihr Herz hineinschauen. Sie sagte: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Und wenn der kommt, der wird uns alles verkünden. Diese Frau hatte Sehnsucht nach der Wahrheit gehabt. Sie wartete auf den Messias und wollte ihn gern hören. Und zu dieser Frau sagte Jesus dann: Ich bin es, ich, der mit dir redet. Bei allen anderen hat er sich als den Menschensohn vorgestellt. Aber dieser Frau sagt er klar heraus, dass er der Messias, der Christus ist, der, auf den sie wartete. Das ist erstaunlich. Jesus hat den Hunger nach Gott in dieser Frau erkannt, obwohl der ja nun wirklich nicht so offensichtlich gewesen ist. Und wie hat sie reagiert? Sie hat alles fallen gelassen, ist ins Dorf gerannt, hat die Leute zusammengetrommelt und gesagt: Kommt mal schnell mit, ich habe den Messias gefunden. Dem müsst ihr auch zuhören. Sie hat es nicht für sich behalten, dass sie eine Begegnung mit dem Christus hatte. Als ich mich als diese Frau fühlte und Jesus mir so begegnet ist, da habe ich die Wertschätzung geschmeckt, die er ihr, dieser Frau, die er mir, die er uns entgegenbringt. Es hat mich erschüttert, dass er sich ihr, so einer fremden Frau, geoffenbart hat. Wir wollen das doch, dass der Heiland sich uns offenbart. Wir sehnen uns danach, dass seine Worte nicht nur in unsere Ohren eingehen, sondern dass sie unser Innerstes treffen. Wir wollen, dass sein Wort in einer solchen geballten Kraft uns trifft, dass wir merken: Ja, das ist wahr. Das Wort hat Kraft, das macht was mit uns. Jesus sagte, dass wir die Wahrheit erkennen werden. Aber wir sollen uns danach ausstrecken, egal ob sie uns wehtun wird oder ob sie uns gut tun wird. Wir wollen doch die Wahrheit erkennen, damit sie uns frei macht von all den Lügen und den falschen Vorstellungen, die wir glauben. Wenn wir uns für die Wahrheit Gottes entscheiden, dann wird sie uns in seinem Wort kräftig wirkend begegnen. Sie wird dann nicht auf uns zukommen und uns nichts zu sagen haben. Und wir sagen dann: Naja, interessant. Wenn ich sie haben will, dann werden wir merken, das ist die Wahrheit, die wir gesucht haben. Diese Frau, die auf der Suche nach der Wahrheit war, die hat das gemerkt. Es hat sie so getroffen, dass sie das ganze Dorf zusammengetrommelt hat. So ist Jesus mir in den vielen Begebenheiten begegnet und hat mich persönlich getroffen, wenn ich in solche Erzählungen von ihm eingetaucht bin und einfach mit dabei war. Aber einer hat mich am allermeisten betroffen gemacht. Die hat mich wirklich umgehauen. Wir lesen sie im Johannesevangelium im Kapitel 8 ab dem Vers 2. Früh am nächsten Morgen war Jesus wieder im Tempel. Als dann das ganze Volk zu ihm kam, setzte er sich und begann, sie zu unterweisen. Da führten die Gesetzeslehrer und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Rabbi, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Im Gesetz schreibt Moses vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du nun dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn dann anklagen zu können. Was mir als Frau da zuerst auffällt, das ist die Frage: Wenn sie denn in Flagranti ertappt worden ist, dann war doch da auch ein Mann dabei, mit dem sie Ehebruch getrieben hatte. Und im Gesetz steht das mit der Steinigung ja wirklich, aber es steht für beide, für die Frau und für den Mann. Diese heuchlerische Doppelmoral dieser Männer, das ärgert mich. Den Mann lassen sie laufen, aber die Frau stellen sie bloß und verurteilen sie. Und das trifft mich. Das trifft uns Frauen. Diese Doppelmoral, die finden wir auch heute. In vielen Teilen der Welt sind wir Frauen Menschen zweiter Klasse. Selbst hier in Deutschland habe ich solche Gefühle kennengelernt, dass eine Frau nicht so viel gilt wie ein Mann. Und als ich damals so in diese Geschichte eingetaucht war, in der Zeit war ich selbst davon betroffen, von diesem Bewusstsein und dem schmerzlichen Gefühl, als Frau nicht so viel wert zu sein. Ich hatte dieses Selbstverständnis von mir, ein Mensch zweiter Klasse zu sein, niemals so viel wert sein zu können wie die Herrenklasse der Männer. Also der Mann wurde laufen gelassen. Die Frau musste bestraft werden. Und sie schleppten diese Frau hin in den Vorhof des Tempels, mitten in diese Versammlung hinein und stellten sie vor diesen wirklich heiligen Mann. Was muss die eine Angst gehabt haben? Und was für eine Blamage das war. Da ist ja das ganze Volk, das diesem Jesus zuhört, und sie steht da mittendrin und weiß, was sie getan hat. Am liebsten wird sie in den Boden versinken. Und was macht Jesus? Er reagiert gar nicht auf sie, weder auf die Frau noch auf ihre Ankläger. Er beugt sich nieder und schreibt im Sand herum. Manche glauben ja, er hätte da Gottes Gebote oder Gebotsübertretungen in den Sand geschrieben, damit die, die da standen, dadurch auch von ihren Sünden überführt werden würden, nicht nur die Frau. Aber davon wird uns nichts berichtet. Es heißt nur, er schrieb in den Sand. Aber diese Ankläger, die lassen ihm keine Ruhe und sie drängen ihn. Sie wollen eine Antwort von ihm hören. Sie wollen, dass er sich vor dem Volk eine Blöße gibt. Aber als Jesus ihnen dann eine Antwort gibt, war die sehr bemerkenswert. Er sagt: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe als erster den Stein auf sie. Und dann schreibt er wieder im Sand herum. Aber seine Worte, die haben ein solches Gewicht gehabt, dass die Anwesenden alle von Sündenerkenntnis getroffen wurden. Seine Worte hat nicht nur ihre Ohren erreicht, sie haben ihre Herzen getroffen, bei jedem. Wir lesen: Von seinen Worten getroffen, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Die Leute sind alle weggegangen, die Ankläger und auch seine Zuhörer. Jeder war von seiner eigenen Sündhaftigkeit überführt und ist beschämt davongegangen. Und keiner von ihnen hat einen Stein auf die Frau geworfen. So wie die Geschichte aussieht, ist Jesus dann mit dieser Frau ganz alleine. Er guckt immer noch unter sich und schreibt in den Sand. Und dann lesen wir weiter. Er richtete sich auf und sagte: Frau, wo sind Sie hin? Hat keiner dich verurteilt? Keiner, Herr, sagt sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, doch höre auf zu sündigen. Als ich in die Rolle dieser Frau geschlüpft war und angeklagt in der Mitte dieser Menschen stand, die so gerne mit dem Finger auf jemanden zeigen, da habe ich mit aller Wucht gespürt, was es heißt, wenn man so ausgeliefert ist. Und dann waren alle weg. Da war nur noch Jesus allein. Dieser junge, starke, ganz normale Mann mit einem normalen männlichen Hormonhaushalt. Ein Mann in einem Alter, dass er oft genug gerne mit seiner Frau geschlafen hätte, wenn er verheiratet gewesen wäre. Aber dieser Mann Jesus, der hat eine Frau nie mit einem lüsternen Blick angeschaut. Er hat nie eine angesehen und sich gedacht, na, wie wär's denn mit der? Er hat eine Frau nie begehrt, um sie für seine Befriedigung zu benutzen. Die Frauen unter uns wissen, wir können gar nicht über diese Erde laufen, ohne dass wir mal so lüstern angeschaut werden von einem Mann, der uns mit seinen Blicken auszieht. Wir kennen dieses unangenehme Gefühl dann. Aber Jesus? Jesus hat uns Frauen angeschaut mit einem Blick, der uns Würde gibt, der uns zur geliebten Schwester erklärt, der uns, der mir das Bewusstsein gibt, ich bin eine Frau, deren Würde man achtet. Er war ein Mann, der nie der Versuchung zur Sünde nachgegeben hat. Er ist liebevoll und respektvoll mit uns Frauen umgegangen und hat uns Würde geschenkt. Und genauso mit den Männern. Er hat ihnen Liebe und Respekt entgegengebracht und ihnen Würde geschenkt. Und das, obwohl er wusste, was in den Herzen der Menschen ist, was für verquerte Gedanken wir haben. Meine Würde hat er in dieser Geschichte wiederhergestellt. Er hat mich heil gemacht. Es ist wundervoll, diesem Jesus zu begegnen. Deshalb kann ich heute meinen Kopf heben, weil ich geehrt bin, geachtet bin von dem einzigen reinen und sündlosen Mann, der je auf der Erde gelebt hat. Und der mich und jeden von uns ehrt und achtet. Auch jetzt, wo er wieder im Himmel in seiner Herrlichkeit auf dem Thron sitzt. Gott hat die Welt so geliebt, sagt die Bibel. Nicht die frommen Juden und nicht die braven Christen, sondern die Menschen auf der ganzen Welt hat er so geliebt, dass er uns diesen Jesus geschenkt hat, damit wir fortan mit ihm leben sollen in dem Bewusstsein, von ihm geehrt und geachtet zu sein. Er schenkt uns Würde.